Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ach, jetzt sitzen sie da wieder und erregen sich.
Nee, Zündholz ist auch mal zündeln. Jetzt ist mal vorbei hier mit Scheiß einordnen. So, schön, dass du schon drauf hast.
Natürlich.
Wir müssen uns, glaube ich, mal so richtig bedanken, gerade in diesen Zeiten, in diesen so schweren Zeiten für Aufmerksamkeit. Denn wir wissen ja alle, die EM ist gestartet. 5:1 für Deutschland. Deutschland. Und dass ihr überhaupt noch Zeit findet, unseren Podcast zu hören. Also dafür ganz großen Dank.
Ich muss sagen, mich interessiert Fußball überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass wieder lauter Besoffene draußen rumlaufen. Das ist jetzt natürlich auch Frau Müller, macht hier ein schönes Event kaputt, könnt ihr sagen. Ne? Das ist ja Leitkultur bestimmt auch. Also ich glaube, das ist jetzt Leitkultur, dieser Fußball. Ja, aber die eigentliche EU-Meisterschaft war für mich ehrlich gesagt schon mit der EU-Wahl. Und das ist ja auch ein Thema, was dann noch mehr Depressionen auslöst.
Das stimmt, aber wie gesagt, Fußball, er wird ja total überhöht, auch in seinen Erwartungen. Also ne, eigentlich muss der Fußball uns jetzt quasi aus der Lethargie rausholen, aus der Depression. Er muss die Wirtschaft ankurbeln, er muss eigentlich alles, er soll bestimmt auch noch dazu führen, dass Ehen, die sich eigentlich scheiden lassen wollen, wieder zusammenkommen, dass Kinder glücklich sind und bla 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 bla.
Ja, ich glaube, also wenn wir die EM gewinnen sollten, dann ist auch alles andere nur noch halb so schlimm. Dann haben wir auch keine Rassismusprobleme mehr, weil es steht ja alles unter Zeichen der Vielfalt auf einmal, ne? Obwohl da ja so eine ganz komische Umfrage der Öffentlich-Rechtlichen im Vorfeld waren, wie viele Deutsche es schade finden, dass Spieler mit Migrationshintergrund in der Nationalmannschaft sind. Das ist ja also
schade.
Ja, furchtbare, furchtbare Umfrage. Ja, und wenn die verlieren, dann gehe ich davon aus, dass das auch Schuld der Ampel ist.
Ja, Schuld der Ampel und natürlich auch Schuld der Ausländer, die dann in der deutschen Nationalmannschaft sind. Es gibt ja auch eine Untersuchung, glaube ich, es wird ja alles im Fußball untersucht, die zeigt, dass wenn ein Deutscher, also der auch als Deutsch gelesen wird, also sprich aussieht wie ein Deutscher, wenn der einen Elfmeter verschießt, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn ein migrantisch gelesener Mensch den Fußball dann verschießt, dann ist das, also dann regt sich Deutschland da mehr drüber auf.
Ja, das ist ja nicht nur in Deutschland so. Also das Rassismus im Fußball ist ja extrem vertreten. Jetzt nicht nur unter Spielern oder so, ne, sondern eben im Publikum. Wenn da jemand von der gegnerischen Mannschaft zum Beispiel schwarz ist, es gibt ja ganz viele Berichte drüber, dass Fanmeilen dann immer noch mit Affenlauten reagieren und sowas. Also total ekelhaft, dass ich das kaum erwähnen möchte eigentlich.
Ja, und deshalb, ich weiß nicht, was man von der EM erwarten kann. Jedenfalls sicherlich kein Sommermärchen 2.0. Auch das ist immer so dieses, es ist so ein bisschen wie, man hat einen tollen Moment erlebt und möchte den auf jeden Fall quasi auf Fingerschnipp kopieren und rekapitulieren und das geht nicht. Also ich weiß nicht, wer da auf das schmale Pferd setzt, dass das irgendwie trägt, diese Idee, vor allen Dingen im Rahmen jetzt einer EM. Wir schauen einfach, was es ist. Wir haben schon für meinen Geschmack viel zu lange über die EM gesprochen. Ich wollte eigentlich nur sagen, danke, dass ihr unserem Podcast noch zuhört, dafür noch Zeit findet. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los.
Finger verbrannt.
Die EU-Wahl hat stattgefunden. Letzte Woche Sonntag. Ich weiß nicht, ob wir alle das Wahlergebnis jetzt schon fast eine Woche später alle verdaut haben. Ich persönlich ehrlich gesagt nicht. Aber viel wichtiger, ne, auch in den ersten Stunden danach und jetzt immer noch, ist natürlich, wer hat Schuld daran, dass die AfD so viele Punkte bekommen hat?
Das ist, glaube ich, immer die Frage, wen man fragt. Weil, also wenn es danach geht, ist irgendwie jeder schuld und keiner. Und ja, ich würde mal behaupten, es ist tatsächlich auch komplex. Es ist vor allen Dingen nicht so einfach, wie dann gesagt wird, ja, die im Osten sind schuld oder auch beliebt, die Jugendlichen sind schuld.
Natürlich, die Jugend sind schuld. Es war ein Fehler, das Wahlalter zu senken. Und eigentlich sollte man das auf 21 hochsetzen, habe ich jetzt auch gelesen übrigens. Also man kann es sich wirklich sehr einfach machen. Und da sieht man eben auch, dass nicht nur die Wähler der AfD, denen wir immer nachsagen, dass sie ja so in Anführungszeichen dumm sind, was ja bewiesenermaßen gar nicht so ist, ne? Einfache Lösungen suchen, sondern eben, dass wir alle einfache Lösungen suchen, eben auch bei der Schuldfrage. Und was machen wir jetzt? Da wollen wir natürlich auch eine einfache Lösung haben. Naja, jedenfalls nur der Osten ist schuld, ist nicht haltbar, weil wir haben auch im Westen einige Regionen, wo die AfD richtig gut abgeräumt hat. Und natürlich ist auch nicht nur die Jugend schuld, weil auch im mittleren Alter ganz viele AfD-Wähler unterwegs sind und Ja, also diese Schuldfrage, man muss natürlich gucken, was kann man jetzt tun, aber man kann es garantiert nicht, also irgendeine Alters- oder eine Landesgrenze einziehen.
Ja, und man muss sagen, die Jugendlichen haben, wenn man den Gesamtschnitt der Bevölkerung sich anschaut, gar nicht so anders gewählt. Also auch da war der Anteil derer, die da entsprechend AfD oder eben rechts gewählt haben, eigentlich so wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Dementsprechend weiß ich gar nicht, wo da das Drama ist. Umgekehrt finde ich es halt immer wieder schön, dass man dem Osten ausgerechnet dann die Gesamtschuld quasi gibt. Der Osten, der übrigens seit der Wiedervereinigung eigentlich nie wirklich im Westen angekommen ist, wenn er das dann überhaupt je wollte. Es gibt immer noch ein großes Ungleichgewicht an Löhnen. Es gibt immer noch ein Ungleichgewicht an Renten. Die ganze Struktur vor Ort ist natürlich eine andere. Ich wundere mich nicht, dass uns das jetzt auf die Füße fällt. Ich sag mal, diese Entwicklung ist eigentlich quasi mit der Wende, mit diesem Versprechen der blühenden Landschaften, an dieser Stelle schöne Grüße an Helmut Kohl, in die Knie gegangen. Und jetzt fällt es uns halt auf die Füße, weil diese blühenden Landschaften sind nicht gekommen. Und nur weil man jetzt da Geld rüber geschafft hat im Sinne von, ja, aber wir haben doch den Solidaritätszuschlag gezahlt und die haben doch da ganz neue Straßen und so weiter. Ja, aber neue Straßen sind in dem Sinne noch keine Hilfe dafür, dass jemand sich A, angekommen oder angenommen fühlt. Was nützt es, wenn die Straße schön ist und mein Gehalt halt immer noch um bis zu ein Drittel niedriger ist als das meines Kollegen im Westen?
Genau, das ist so ein bisschen wie der Obstkorb in Unternehmen, ne? Der Obstkorb, der da schön hingestellt wird, aber wenn der Chef ein Arschloch ist, dann bringt er es immer noch nichts.
Sehr schöner Vergleich, ja.
Aber nochmal zurück zur Frage, wer hat denn Schuld? Also neben natürlich der Osten und die Jugend kommt natürlich auch die Ampel und natürlich auch die Grünen und die Linken auch. Also die Linkspartei, die ja gefühlt kaum noch existiert. Ja, und das finde ich halt auch so spannend, weil wenn man sich die Wählerwanderung anguckt, dann ist da ja eine ganz andere Partei mit ganz weit oben, die dafür zuständig war, ihre Wähler Richtung AfD zu schicken.
Genau, und die fängt mit C an und hört mit Du auf, also CDU natürlich.
Ja, du warst es.
Vor allen Dingen, es ist nicht nur bei der Europawahl so, sondern es war in den letzten Bundestagswahlen. In den letzten drei Bundestagswahlen schon so, dass die CDU eigentlich neben der Partei der Nichtwähler, die es ja nicht gibt, die meisten Stimmen letztendlich der AfD gegeben hat. Also die meisten Wähler von der CDU sind darüber gegangen. Umgekehrt, wenn ehemalige AfDler jetzt bei der Europawahl etwas anderes wählen wollten, dann war das in der Regel CDU und oder BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht. Und das zeigt halt auch, mit welcher engen Vernetzung diese Gedankenbilder und diese Ideologien auch vernetzt sind.
Ja, und ich glaube, es wurde auch schon oft genug gesagt, wenn du das Original kopierst, dann werden die Leute irgendwann einfach das Original wählen trotzdem. Und ich weiß nicht, wieso man sich da immer so erleichtert fühlt, wenn man jetzt sagt, ja, aber ganz viel CDU wurde ja gewählt. Also wenn ich mir angucke, wie die CDU sich unter Friedrich Merz entwickelt hat, auch also was Jens Spahn inzwischen so von sich gibt und welche Wahlkampfversprechen da gemacht wurden, also oder welcher Rechtspopulismus aus der CDU einfach inzwischen verlautbart wird, dann muss ich sagen, es gibt für mich keinen großen Unterschied mehr. Vielleicht noch so ein paar feine Linien, aber es ist also für die Stimmung im Land, das ist für mich ähnlich inzwischen wie seitens der AfD.
Eben. Also ich muss sagen, die CDU ist absolut, also mindestens rechtsradikal und in Teilen sicherlich auch rechtsextrem. Sag mal, diese Definition, was ist rechts, was ist rechtsradikal, was ist rechtsextrem, das hat man ja schon mal. Und wenn man dann sieht, dass zum Beispiel ein Jens Spahn fordert, dass man doch bitteschön komplett die Migration einstellen soll oder andere Sachen, dann sind das genau diese radikalen Forderungen, die letztendlich auch eben Rechtsradikale stellen. Und auch ein Merz ist für mich ein Rechtsradikaler. Er ist für mich kein Rechter, er ist für mich auch kein Patriot. Denn jemand, der sein Land liebt, der spaltet nicht derart seine Gesellschaft in diesem Land. Und das macht er aber, und das macht er natürlich aus einem gewissen Kalkül, der will auf jeden Fall an die Macht. Schön fand ich allerdings auch, das hat ja auch die Forschungsgruppe Wahlen rausgefunden, im Rahmen der EU-Wahl, dass zwar nur 30% tatsächlich die Ampel für gut halten, aber eben umgekehrt auch der CDU nur 30% trauen, dass sie entsprechend besser ist. 47% sagen, es macht gar keinen Unterschied. Und 20% sagen sogar, die CDU wäre noch schlechter da dran. Also diese Zahl wundert mich etwas, da hätte ich jetzt noch eine höhere erwartet. Aber was ihn ganz sicherlich triggern wird, den Herrn Merz, ist, dass er immer noch, was Beliebtheit angeht, hinter Scholz ist, was Kanzlerschaft angeht. Also ich glaube, Scholz kommt auf 27% und Herr Merz auf 20%.
Ja, also die 20% wundern mich ehrlich gesagt auch noch, weil ich möchte nun wirklich nicht, ich weiß nicht, was ich dann tue, aber von diesem Mann auf keinen Fall vertreten werden. Und deswegen ist das, sind wir wieder beim Thema Populismus auch nach der Wahl noch, weil die CDU sich ja feiert wie bescheuert für dieses angeblich tolle Wahlergebnis, was übrigens in der Langzeitbetrachtung gar nicht so gut war für die CDU. Und deswegen, das kommt halt immer darauf an, welches Narrativ man letztlich spinnt. Und da ist aber leider die CDU dann doch ein bisschen besser drin als die Parteien der Ampel.
Genau, und das kann man sicherlich vorwerfen. Die Kommunikation rund um die Wahl ist eine Katastrophe. Auf allen Seiten, bei den Rechten, weil sie eben hetzen, und bei den Linken oder in der Mitte eine Katastrophe, weil sie eben gar keine Kommunikation machen.
Genau, und das ist auch, genau, also Frage, wer ist schuld? Es ist die Kommunikation, und es gibt eben ein totales Ungleichgewicht aktuell, weil wir haben eine wirklich sehr starke rechte Seite hier in Deutschland und links irgendwas, was immer mehr verschwindet. Ne? Wie gesagt, Linkspartei kaum noch erkenntlich. Und ich würde ja auch die Grünen nicht als linke Partei einordnen, auch wenn ganz viele das inzwischen ja machen. Ja, und wenn eben rechts alles immer stärker wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn Gesamtdeutschland inzwischen eigentlich schon irgendwie eher rechts einzuordnen ist.
Absolut. Und letztendlich muss man sagen, dass die Grünen sich da zu sehr von der rechten Front quasi durch die Manege ziehen lassen. Ich glaube schon, dass man Populismus bekämpfen kann, der da von rechts kommt. Nur er wird eben nicht mit irgendwie Argumenten oder rational zu bekämpfen sein, weil diese Phase des, ja, jetzt müssen wir dann doch uns nochmal erklären und vielleicht müssen wir nochmal genau beschreiben, wie schlimm die AfD ist. Also die Phase ist spätestens jetzt seit der Wahl vorbei. Wir haben erkannt, Hasse und Hetze können für Wahlsiege sorgen oder zumindest für Stimmengewinne. Und sie können vor allen Dingen dafür sorgen, dass die anderen, die es trifft, tatsächlich federn lassen müssen. Und umgekehrt muss man leider auch feststellen, dass Skandale eigentlich keinen großen Einfluss mehr auf ein Wahlergebnis oder auf die Wählbarkeit einer Partei haben. Stichwort AfD und Russland und China. Das sind für mich eigentlich so die schlimmsten Erkenntnisse der EU-Wahl. Da muss ich auch sagen, ist die politische Kultur dermaßen über einen Kipppunkt hinweggerannt. Ich glaube, jetzt ist wirklich die rohe Bürgerlichkeit komplett frei. Und jetzt merkt man ja auch schon in den Netzen, die Stimmung kippt. Ich habe jetzt gelesen, dass Kinder mit schwarzer Hautfarbe in Mecklenburg-Vorpommern rassistisch angegriffen wurden. Und ja, das ist jetzt im Prinzip diese rohe Bürgerlichkeit, vor der alle immer gewarnt haben. Die bricht sich jetzt Bahn und da müssen wir uns nicht wundern. Das wird jetzt eskalieren und ich sehe auch niemanden, der das irgendwie noch moderiert kriegt.
Mit Feuer spielt man nicht.
Bleiben wir doch mal bei der Auswirkung der EU-Wahl, bei der rohen Bürgerlichkeit, die du da eben so gut erklärt hast. Ja, was das vor allem auch mit der Kultur in Deutschland macht, ne? Denn jetzt gewinnen ja die Rechten so ein bisschen Oberwasser und trauen sich noch mal mehr Sachen zu sagen, die wir eigentlich, also wir fanden es ja vorher schon schlimm. Jetzt hat die AfD im Bundestag doch tatsächlich einen Antrag gestellt gegen LSBTIQ+-Propaganda. Also Propaganda, es soll damit heißen, dass man das eben normalisiert, dass Menschen eben das tun dürfen, was sie tun möchten. Ne? Aber das will die AfD nicht, sondern sie möchte eben das beschränken und dass gesunde Lebensstile gefördert werden. Das finde ich übrigens dann auch spannend, wenn es dann darum geht, über das traditionelle Familienbild zu sprechen, dann ist es fördern, dann ist es nämlich nicht Propaganda.
Ja, das ist natürlich genau das, was jetzt befürchtet wurde. Sie wittern Oberwasser, sie ziehen jetzt durch, sie haben immer weniger Charme. Und ich glaube, spätestens jetzt im Herbst, wenn wir dann die Landtagswahlen in zum Beispiel Thüringen haben und wenn dann zum Beispiel nur noch ein Bündnis Sarah Wagenknecht, eine AfD und eine CDU gewählt wird in den Landtag, weil die anderen es gar nicht mehr über die 5%-Hürde schaffen, dann bin ich mal gespannt, wie sich dann die CDU verhält. Sie kann also nur zwischen Pest und Cholera entscheiden und in beiden Fällen wird sie zerlegt werden, das ist völlig klar. Und deshalb muss ich leider sagen, das Grab habt ihr euch selbst geschaufelt, liebe CDU. Und wenn ich vor allen Dingen höre, dass Herr Merz dann nicht auf Bundesebene mit Bündnis Sarah Wagenknecht zusammenarbeiten möchte, aber auf Landesebene dann ein Vogt sagt, ja Moment mal, das ist trotzdem eine Option für uns, dann sind das so die zarten Vorboten von Chaostagen in der CDU.
Ja, aber das haben wir ja schon häufiger gemerkt, dass offensichtlich Merz seine CDU nicht im Griff hat. Das wird zwar dann nie kommentiert, das ist zwar ist vielleicht auch sogar ganz klug, ne, dass man das Thema selbst nicht weiter hochschaukelt, aber ich glaube, so richtig hat er keine Follower hinter sich.
Nee, das sowieso nicht, aber ich finde es halt schwierig, dass er jetzt fast schon so ein bisschen vor den Scherben seiner Strategie steht und umgekehrt die AfD erst recht jetzt jubeln kann, ne? Weil er hat quasi ermöglicht, dass die jetzt so dermaßen aufdrehen können. Und ich hatte es jetzt auch irgendwo gelesen, ich glaube in Hannover war es, da hat dann die AfD auch gefordert, dass mal die Finanzierung von Migrantenvereinen offengelegt werden sollte. Also sprich, die möchten da eigentlich ran und vielleicht sogar eine andere Finanzierung oder eben gar keine Finanzierung mehr ermöglichen. Das sind, wie gesagt, alles kleine Vorboten einer Zeit, wie wir sie eigentlich nicht wollten. Aber das geht jetzt schon los und irgendwann wird dann auch da der Hahn zugedreht. Dann gibt es auch da Lebensformen, die nicht mehr erwünscht sind. Und ich weiß gar nicht, also warnen kann man noch genug. Aber ich habe ja, wie gesagt, gesehen bei der EU-Wahl, es bringt nichts. Selbst Skandale kriegen es nicht mehr hin, dass diese Partei sich irgendwie, dass die kleiner wird.
Also wie gesagt, ich bin sehr frustriert immer noch über das Ergebnis und die meiste Zeit möchte ich da gar nicht drüber nachdenken, aber irgendwie hat mich auch so eine Depression gepackt und ich möchte an dieser Stelle mich mal ganz herzlich nicht nur bei den AfD-Wählern, sondern auch bei allen CDU-Wählern bedanken und bei allen Nicht-Wählern, weil das sind für mich die drei Gruppen, die jetzt die Kultur ermöglicht haben, die in Deutschland so vorherrscht.
Genau, und jetzt ist die Frage Hoffnung. Soll ja auch noch ein Teil sein. Ne? Was kann man jetzt machen? Vielleicht schalten wir da mal in diesen Part.
Lichterloh in Flammen.
Ja, denn diesen Part können wir eigentlich relativ kurz fassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn immer gesagt wird, ja, aber jetzt erst recht, Herr Raschke, und wir dürfen uns doch nicht kleinkriegen lassen und so weiter und so fort. Ich habe nach dem Wahlergebnis habe ich wenig bis gar keine Hoffnung mehr. Punkt.
Gut, dann beenden wir das Thema. Nein, wir machen natürlich noch ein bisschen weiter, weil ich immer noch glaube, wir sind überhaupt nicht bereit dazu, denen die Stirn zu bieten auf irgendeine Weise. Denn ich habe auch mit ganz vielen Leuten jetzt im Nachgang der Wahl geschrieben, die dann auch meinten, was machen wir denn jetzt? Und die Regierung, die müsste sich jetzt mit verschiedenen Leuten zusammensetzen, zum Beispiel mit der Jugend, die AfD gewählt hat, muss man sich jetzt zusammensetzen und mal hören, was die so wollen? Nein, also die Zeit der Stuhlkreise ist vorbei. Und wenn ich sage, es gibt hier ein Ungleichgewicht in Deutschland, also auch die Parteien, die da sehr, sehr stark unterwegs sind, wie die CDU gerade, sehr, sehr stark in Anführungszeichen, aber stärker als viele andere gerade, die setzen sich auch nicht in den Stuhlkreis mit der Jugend und nehmen das mal mit, diese Bedenken. Und das ist übrigens, ich habe im Nachgang auch mit einer grünen Abgeordneten geschrieben und die hat auch meine Bedenken mal mitgenommen. Und ich dachte danach so, ja toll, danke. Ich wollte aber eigentlich, dass man mal in die Attacke reingeht. Und nicht, dass man irgendwie den Leuten mal sagt, ich habe ihnen zugehört. Das mag früher irgendwie funktioniert haben in der Politik, aber nochmal, wir haben ein extremes Ungleichgewicht, was die Aktivierung von Menschenmassen angeht, was die Umsetzung irgendwie angeht. Man hat das Gefühl, dass die rechte bis rechtsextreme Seite extrem aktiv ist und die anderen schauen lethargisch zu. Und das muss anders werden. Wir können uns nicht immer nur hinsetzen und über alles diskutieren.
Absolut. Ich bin ja auch kein großer Freund von Stuhlkreisen, vor allem nicht in dieser Situation, denn wir müssen uns doch mal vor Augen führen, was kann denn jetzt noch den Karren drehen? Eigentlich nichts mehr, weil, wie gesagt, ne, wir hatten Skandale, wir hatten Hochwasser, all das hat nicht dazu beigetragen, dass es mal ein Umdenken gibt bei den Leuten. Sie haben mehrheitlich Parteien gewählt, die den Klimawandel oder die Klimakrise leugnen, beziehungsweise sie verharmlosen. Ja, und die gleichzeitig eben ganz krudes Zeug aus dem vorletzten Jahrhundert quasi posaunen. Ich glaube auch nicht, dass Parteien, das ist ja auch nicht unbedingt Sache der Parteien, dass sie sich so reflektieren. Ich glaube auch nicht, dass sie gelernt haben daraus. Ich weiß das auch von einigen Parteien internen Leuten, die auch sagen, die auch sehr frustriert sind, dass ihre quasi Obersten da nicht gelernt haben und einfach so weitermachen jetzt wie bisher. Übrigens in nahezu fast allen Parteien. Also die Gefahr ist nicht erkannt. Oder er kann schon, aber in meinen Augen geht es jetzt wirklich nur noch um Macht bei den Leuten und es geht nicht mehr darum, was daraus entsteht, beziehungsweise mit was für einem Kollateralschaden diese Macht ergriffen wird. Und das macht mir so Sorgen. Und wenn ich dann so Organisationspsychologie zu Rate führe, ne, wie wird sich das denn jetzt hier so entwickeln? Ja, was sollen wir denn auch noch tun? Ich meine, Millionen Menschen waren Anfang des Jahres mit Pappschildern auf der Straße und trotzdem ist nichts passiert. Die Politik hat sich nicht weit gerührt, außer dass sie mal bei ein, zwei Demos mit dabei war. Und ansonsten ja, sind sie alle wieder nach Hause gegangen, haben gesagt, so, jetzt haben wir demonstriert, jetzt muss doch mal klar sein, dass da entsprechend was Schlimmes. Nö, ist eben nicht klar. Keine Hoffnung.
Genau, das habe ich mir, während die Demos gelaufen waren noch, habe ich mir das auch gedacht. Also jetzt sind wir da alle auf der Straße. Warum reagiert da eigentlich keiner? Und ich fand es halt toll, dass die Leute sich trotzdem irgendwie selbstwirksam wahrgenommen haben, ne? Und eben irgendwie powerful, weil halt in der Masse und so weiter. Ja, aber das einfach als Zeichen aus der Politik, dass man anerkennt, dass das Volk jetzt gerade irgendwie Bedenken hat. Ne? Das hat mir wirklich sehr, sehr stark gefehlt. Nur da, um daraufhin wieder von dem Kanzler Scholz jetzt lesen zu müssen, Abschiebungen nach Afghanistan müssen möglich werden, wodurch übrigens, also es ist ja nicht nur, dass die Leute dann irgendwie in ein Flugzeug gesetzt werden und adios, ne? Sondern man muss dann in Verhandlungen mit den Taliban gehen, die gerade eben da an der Macht sind in Afghanistan. Und das ist ein riesengroßer Skandal für mich. Und der macht mich auch sowas von wütend, dass ich hier jetzt auch aufhöre. Aber da steckt ja immer viel mehr hinter, als die Leute eigentlich wahrnehmen. Ne? Das ist eben nicht nur, ja, dann schieben wir den über die Landesgrenze. Also da muss ja viel mehr noch geregelt werden.
Ich meine, alleine die Nummer, dass man jetzt sagt, Attentäter jetzt wieder in Mannheim, die müssen dann nach Afghanistan abgeschoben werden. Die dürfen auf keinen Fall bei uns in den Knast, weil dann wird das ja noch Steuergelder kosten. Ganz ehrlich, also mir macht er hier im Knast weniger Sorgen, als wenn er drüben bei den Taliban quasi mit offenen Armen empfangen wird, weil er ist ja quasi jemand, der einen Attentat auf westliches Gedankengut und so gemacht hat. Ich würde mal fast behaupten, der darf da frei rumlaufen in Afghanistan und entsprechend auch vielleicht sogar noch weiter radikal werden. Die wären ja ganz schön doof, wenn sie so jemanden nicht irgendwie noch für sich nutzen würden. Also deshalb, auch da wird wieder zu kurz gedacht, wenn man sagt, solche Leute müssen abgeschoben werden. Ich glaube, also gerade diese Debatte rund um dieses Attentat von Mannheim, ich denke ja, wir gehen ja da gleich auch nochmal kurz drauf ein, das ist für mich eher eine ziemlich perfide Nummer gewesen, die man jetzt politisch ausschlachtet, die aber eigentlich ganz anders eingeordnet gehört.
Ja, und ich glaube, warum halt auch gerade so viele junge Leute so also politikverdrossen waren. Übrigens, junge Leute, die Grünen nicht gewählt haben, damit ganz viele Volt dann zum Beispiel gewählt, ne, die ja auch sehr, sehr grün sind. Von daher stimmt es ja auch alles schon wieder nicht so ganz, diese Verzerrung. Ja, das kommt halt daher, dass wir echt ein Umsetzungsproblem haben. Da, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt nochmal zusammensetzen, nochmal drüber reden. Ne, wir wissen doch schon alles. Wir wissen, wo die Probleme liegen. Also wir müssen jetzt aber einfach mal Lösungen uns ausdenken dafür, weil also und dann auch eben in die Umsetzung kommen, weil da also kann kein Bürgerdialog oder so mehr weiterhelfen. Man muss jetzt echt mal ein Zeichen setzen und ich glaube, das wird halt nicht passieren.
Ein Funke genügt.
Gestern Abend gab es tatsächlich in der Tagesschau einen kurzen Bericht über die Trauerfeier des ermordeten Polizisten in Mannheim. Mhm. Riesenstaatsakt, möchte ich fast sagen. Und jetzt kann man sich ja mal zynisch fragen, ist das das wert? Ja, also oder ist es die Art und Weise, wie darüber berichtet wird, wie dann auch, also lustig fand ich übrigens, dass selbst die Tagesschausprecherin immer noch gesagt hat, aufgrund eines mutmaßlich islamistischen Attentats. Mhm. Ja, wir wissen also immer noch nicht genau, was eigentlich dahinter steckt. Also ne, es ist immer noch nicht klar, die Ermittlungen laufen noch. Und trotzdem ist Deutschland natürlich schon klar und eins darüber, dass das auf jeden Fall Islamismus war und der gehört abgeschoben und so weiter und so fort. Und ich finde, also ja, da ist ein Mensch gestorben und der hat immer Trauer und Mitgefühl und alles verdient, keine Frage. Aber dieses Instrumentalisieren dieses Falls, auch mal verglichen mit, ich weiß, das ist Whataboutism, aber ich meine, wir reden ja die ganze Zeit immer über Menschen, die jetzt gestorben sind, weil irgendetwas in unserer Gesellschaft schief läuft. Und gucke ich auf Bayern, gucke ich auf die Flut, da sind, glaube ich, 4 oder 5 Feuerwehrleute ums Leben gekommen, als sie Menschen retten wollten. Was ist mit denen? Haben wir jetzt die auch in der Tagesschau? Haben wir mit denen jetzt auch eine kollektive Trauerfeier?
Und haben wir deswegen jetzt vielleicht unsere Klimapolitik verändert?
Genau, genau. Wer ruft jetzt eigentlich danach, dass wir strenger jetzt in Sachen Klimapolitik werden müssen? Niemand ruft das. So. Und deshalb dieses, also dass man jetzt sagt, dieses eine Ding, das überhöhen wir jetzt in seiner Wirkung. Ich hatte im Übrigen auch gehört, dass dieser ermordete Polizist wohl sogar Arabisch sich hat beigebracht, weil er eben mehr Verständigung wollte. Und genau das ist, glaube ich, auch ein Signal, was sicherlich alle die nochmal jetzt ihn quasi für ihre rechte Hetze benutzen wollen, nochmal sich verinnerlichen sollten. Selbst er hat auf Verständigung gesetzt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann man den Rechten gar nicht oft genug unter die Nase reiben. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn die doch alle auch so patriotisch sind, die Rechten. Ich meine, euer schönes Vaterland wird jetzt, gibt ja Hochrechnung, mindestens mehrmals jetzt pro Jahr überflutet. Ich weiß nicht, hört da Patriotismus auf, wenn es darum geht, dass irgendwie Häuser überschwemmt werden und ganze Landstriche verwüstet werden?
Ja, aber auch das zeigt ja wieder das Ungleichgewicht, ne? Weil die Rechten in der Lage sind, diesen Vorfall, also ein Mensch stirbt und wir instrumentalisieren das so, dass wir auf einmal die Abschiebepolitik überdenken und eben auf einmal mit Taliban verhandeln. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn sowas passiert, sollte ja jeder erstmal aufmerken und denken, wow, das ging ja jetzt einfach. Das andere mit den Fluten, das hätten ja die Grünen sich krallen können und genauso instrumentalisieren können, haben sie aber nicht gemacht, ne? Und das hätte weitaus weniger schlimme Auswirkungen aus meiner Sicht gehabt, weil Klimapolitik zu ändern, da profitieren wir eigentlich alle von. Aber na gut, das ist jetzt eine persönliche Meinung vielleicht. Naja, aber das ist genau das. Die Ampelregierung oder na, FDP ist ja sowieso auch nicht so unbedingt für den Klimaschutz, aber die Grünen und die SPD, die lassen sich die Macht komplett bei allen Ereignissen aus der Hand nehmen. Ne? Es wird immer von der rechten Seite getriggert, was jetzt gerade wichtig ist oder vorgegeben.
Ja, also kommunikativ ein Totalversagen. Und ich hatte das immer auch einem grünen Politiker aus NRW unter einem Beitrag geschrieben. Also dass das so ein bisschen ist, wie als würde ein Boxer mit jemandem anderen boxen und der würde aber ständig einen draufkriegen, dieser Boxer. Und der würde dann aber nicht selber zurückboxen, sondern er würde immer quasi zum Ringrichter schauen und sagen, bitte, jetzt bewerten Sie doch mal, dass der jetzt hier gerade böse boxt. Und der Ringrichter viel mehr damit beschäftigt ist, die ganzen Shitstorms, die er da erlebt von dem Gegner, erstmal so einzuordnen und zu sagen, oh Gott, was ist denn das jetzt hier gerade und so weiter, der sich also gar nicht um den anderen Boxer kümmern kann. Und das ist so ein bisschen, das hat mich halt an die Situation der Grünen erinnert, die kriegen ständig einen drauf und kommen nicht mal ins Gegenboxen. Mhm. Ja? Und sie winseln quasi den Ringrichter an, dass er doch bitte schon mal einschreiten soll. Also sprich uns, wir als Bevölkerung werden angewinselt. Und da meinte er noch so, ja, werde ich denn Ihrer Meinung nach als winselnd wahrgenommen? Und ich sagte, ja, schon irgendwie, ne? Weil letztendlich, sie winseln da um Fairness und noch einen demokratischen Diskurs, aber der ist ja von der Gegenseite aufgekündigt.
Ja, ich weiß. Und das fand er auch ganz furchtbar von dir und hat ja dann nicht mehr mit dir weitergeredet, weil er sich nur auf dieses Wort winseln festgelegt. Ja. Das ist halt auch, ne, Demokratie, eine andere Meinung aushalten, wenn man eben so wahrgenommen wird und ja offensichtlich nicht nur von dir, sondern eben, ne, liest man ja ständig in der Zeitung, muss man da vielleicht auch mal drauf reagieren.
Ja, und ich weiß auch nicht, wenn die jetzt schon winseln als ganz, ganz große Beleidigung wahrnehmen, was ja nun einfach nur eine Beschreibung ist. Was ist denn dann bei denen los, wenn die richtig beleidigt werden oder wenn die richtig einen draufkriegen? Ich meine, in der Hinsicht wundert es mich nicht, dass sie so lethargisch reagieren, weil sie kriegen ja ständig einen drauf und in der Tat, sie tun nichts.
Ja, aber ne, wie beim Boxen, entweder musst du eben zurückkämpfen, also stärker sein, oder du musst halt sehr schnell sein und ausweichen können. Und das können die ja alle nicht. Das ist halt, Drehkack.
Genau, Drehkack und mehr Boxen wagen.
Noch ein Eisen im Feuer, das ist eine klassische Industriemetapher. Eigentlich überholt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man da einen aktuellen Podcast rausmacht.
Und es passt jetzt irgendwie nicht, aber irgendwie auch doch zur EU-Wahl, weil die EU-Wahl ja in ganz vielen Ländern und auch bei uns vor allem durch das Thema Migration bestimmt wurde. Und wir waren tatsächlich beruflich in Marokko für eine Woche. Da steigert sich meine Laune direkt wieder bei der Erinnerung daran, weil ich sagen muss, ich habe mein Herz dagelassen. Das ist wirklich ein unfassbar tolles Land mit unfassbar tollen Menschen. Wirklich, ich kann jedem ans Herz legen, da mal hinzufahren und sich mal mit den Einheimischen zu unterhalten.
Das stimmt, das kann ich auch noch bestätigen. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass es just als wir dann da waren, eben übrigens für den Africa Investment Day, wo ich ja Botschafter war, da war dann an dem Sonntag EU-Wahl. Und wenn man dann so sieht, wie dann auch nach den Wahlergebnissen dann so wieder die Hetze im Netz losging, auch natürlich gegen Marokkaner und so weiter, und du dann in Marokko bist und wirklich herzensgute Menschen da hast, ja, die wirklich dich so herzlich und gastfreundlich aufnehmen und auch wirklich das Gegenteil von Hetze sind, dann schämst du dich echt, Deutscher zu sein. Das ist wirklich, also diese extreme Scham habe ich da sehr, sehr wahrgenommen. Und ich habe auf diesem Africa Investment Day auch extremst viele konstruktive und nach vorne gerichtete Menschen kennengelernt. Unter anderem eine Frau, die in Togo jungen Menschen Start-up ermöglichen will, im landwirtschaftlichen oder im handwerklichen Bereich. Denn sie sagt auch, sie will gar nicht, dass die abhauen, so aus dem Land. Die sollen da alle ihre Chance kriegen. Und was ich auch so grundsätzlich wahrgenommen habe, die Leute sind gar nicht so geil darauf, nach Deutschland zu kommen. Auch diese Hybris, dass alle Welt nach Deutschland will. Nee, also Deutschland ist sicherlich bekannt für Fußball, das habe ich wieder mehrmals festgestellt. Und dann gibt es irgendwie noch ein Fest in München mit so Bier, das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Aber ansonsten, dieses ist auch noch so altbacken, ne? dass Deutschland denkt, die halbe Welt oder die ganze Welt will nach Deutschland kommen, das ist vorbei.
Ja, also genau, wir hatten ja auch mit ein paar gesprochen, die meinten, nee, was will ich in Deutschland? Ich liebe das Land und meine Familie ist hier und so. Also es war wirklich nett. Ich habe dann ja auch festgestellt, nach ein paar Tagen als Deutscher ist man unfassbar misstrauisch, ne? Aber auch hier in Deutschland gegenüber anderen Deutschen. Da waren wir teilweise auch in manchen Situationen misstrauisch und das hat sich immer als falsch herausgestellt. Die Leute waren immer unheimlich ehrlich zu uns, zumindest die wir jetzt kennengelernt haben. Klar, es ist auch unser kleiner Radius da gewesen, aber trotzdem, also es war wirklich, wirklich sehr, sehr herzlich alles. Also, und ich weiß auch noch, es war kurz nachdem einen Tag, nachdem wir die Wahlergebnisse wahrgenommen haben, da hatten wir halt auch mit einem drüber gesprochen und meinten, boah, und irgendwie schämen wir uns jetzt gerade als Deutsche uns hier zu bewegen, während ganz viele so gewählt haben, weil sie ja Angst haben vor den Afrikanern, die kommen. Und der meint dann auch, ach nein, also total herzlich und lieb so, ihr müsst euch doch nicht schämen. Politik ist Politik und die ist in eurem Land dann schon mal schlecht und manchmal ist sie in unserem Land schlecht, aber ihr seid doch nicht die Politik eures Landes, irgendwie so, also total nett weiterhin und haben einen fast aufgemuntert.
Ja, und war vor allem auch sehr, sehr differenziert, muss ich sagen. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die Pflegefachkräfte aus Marokko nach Deutschland vermittelt, aber nicht im Sinne von hier angelandet und dann sollen sie sehen, wo sie bleiben, sondern die wollen das so machen. Also einerseits werden sie intensiv dann hier vor Ort noch begleitet und es kommt dann auch wieder irgendwann der Moment, wo sie ja vielleicht auch wieder zurück wollen. Dann findet also auch wieder so eine Rückintegration statt. Vielleicht hören wir mal kurz in dieses Gespräch rein.
Wenn man dann nach Deutschland auswandert als Pflegefachkraft, hat man viele, viele Hürden. Man hat nicht so viel Zeit, um sich vorzubereiten. Und wir wollen ab dem ersten Ausbildungsjahr hier in Marokko sie sprachlich und interkulturell vorbereiten. Also wir haben dann 3 Jahre Zeit, um auch die Qualität zu erhöhen.
Was sind denn so die größten Hürden, wenn man dann so sagt, die sind jetzt in Deutschland, die müssten doch jetzt eigentlich im Berufsleben angekommen sein, aber irgendwie ist ja dann doch plötzlich der Wurm drin?
Ja, die Vorbereitung. Es ist nicht so einfach auszuwandern. Das ist einfach eine mentale Last. Also die müssen vorbereitet sein, die müssen wissen, was sie erwartet. Und das ist auch meine Verantwortung als Rekruterin. Die Arbeitgeber, die aus dem Ausland rekrutieren, haben auch eine große Verantwortung. Sie müssen sich auch interkulturell und organisationell auch vorbereiten. Also ohne Vorbereitung funktioniert das Projekt nicht. Es ist eine Bereicherung, es ist machbar, aber die Vorbereitung ist essentiell.
Es ist ja nicht jeder zum Beispiel gemacht für eine Großstadt, der dann nach Deutschland wandert. Oder andere haben ganz andere Vorstellungen von einem Dorf und so weiter. Also wie matcht man das?
Dass man einfach die Person versucht zu verstehen. Wer bist du? Was ist deine Persönlichkeit? Was bist du für ein Typ? Wo fühlst du dich am wohlsten? Weil nur so kannst du auch geben und nur so kann auch das Projekt gelingen. Man muss einfach die richtigen Fragen stellen, um die Person kennenzulernen. Und das funktioniert nicht, wenn man das auf Englisch oder auf Französisch macht. Also wir machen die ersten Vorstellungsgespräche sprechen auf Arabisch oder auf Marokkanisch. Und genau, so versuchen wir einfach mit solchen Maßnahmen die Schwachstellen in diesem Prozess zu vermeiden.
Wie ist denn das Bild Deutschlands, Stichwort Rechtsextreme? Wir haben ja zunehmend das Problem in Deutschland, dass wir da ein Shift erleben, dass der Kulturwandel ungünstig, sag ich mal, für Menschen aus dem Ausland wird. Ist das hier ein Thema oder ist Deutschland immer noch toll?
Deutschland ist immer noch toll. Also Deutschland hat in Afrika oder speziell in Nordafrika einen sehr guten Ruf. Bei uns geht es hier um die Grundbedürfnisse. Und wenn wir auswandern, werden diese Grundbedürfnisse auch erfüllt. Und das gibt uns Sicherheit. Also es geht um Schicksale. Und Deutschland ist bekannt in Marokko oder in Nordafrika mit Pünktlichkeit, Seriosität. Und das brauchen wir, wirklich. Also die Arbeit in Deutschland gibt uns einfach eine Struktur, die gibt uns Sicherheit, die gibt uns Frauen Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit und die erlaubt uns auch unsere Familien hier in Afrika auch zu unterstützen.
Aber gestern sagtest du, eine Sache hast du, auch als du selber nach Deutschland kamst, doch sehr, sehr negativ empfunden, was in Afrika anders ist, Stichwort Sisterhood.
Ja, genau. Also das hat mich sehr überrascht. Also als arabische Frau wollte ich unbedingt nach Europa, weil ich auch unabhängig und frei sein wollte. Ich wollte mein Leben als Frau selber bestimmen und ich war sehr überrascht, dass die Frauen in Europa oder gerade in Deutschland sich nicht so sehr unterstützen. Also die sind eher alleine. Es gibt keine starke Frauennetzwerke. Also hier in Afrika kenne ich das schon so, dass die Nachbarin die Cousine oder die Cousine von der Cousine unterstützt. Also wir Frauen, wir haben ganz starke Netzwerke hier und das funktioniert sehr gut. Ja, also auch im beruflichen Kontext war ich überrascht, dass die Frauen sich nicht unterstützen. Das fand ich sehr schade.
Ich fand vor allem beeindruckend, was sie da über die Sisterhood gesagt hat in Afrika, ne? Dass die Frauen so unfassbar zusammenhalten da unten. Und in der Tat, das habe ich hier auch schon oft erlebt, dass man da viel zu schnell in einer Konkurrenzsituation immer ist, weil man immer das Gefühl hat, man muss die beste Frau sein. Das ist wirklich total krank und ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ich muss sagen, wenn das wirklich so ist, wie sie da beschrieben hat, dann beneide ich Afrika ein bisschen darum.
Ja, das sagen mir viele, dass das so ist, dass gerade unter Frauen da ein extrem großer Zusammenhalt ist und dieser Neidfaktor gar nicht so eine Rolle spielt. Ich habe auch noch mit einem Unternehmer gesprochen, der dort in Afrika einen Partner hat, einen Geschäftspartner. Und auch der hat mir spannende Dinge erzählt, vor allen Dingen, ja, wie man letztendlich dazu kommt, dass man dann plötzlich mit Afrika Geschäfte macht und was das auch bedeutet. Hören wir da mal rein.
Du bist Sales Director bei FECO Systeme. Ihr macht in der Baubranche Wände, die dann entsprechend für zum Beispiel Büros in Innenräumen dann geeignet sind. Also man kann dann Büros damit abtrennen, ne? So ja, vereinfacht
genau,
gesagt.
Genau.
Das ist jetzt ja, sag ich mal, eher eine Spartenbranche, ne, würde ich sagen. Und trotzdem habt ihr diesen Schritt nach Afrika gewagt. Ihr seid ja auch vom Unternehmen her, ich glaube, 120 Mitarbeitende.
Ja.
Also auch eher kleiner, würde man sagen. Da das Wagnis Afrika einzugehen, ist ja auch schon mutig, oder?
Der Partner, der potenzielle, mit dem wir jetzt auch in Nigeria zusammenarbeiten, der kam auf uns zu. Dann ging es halt darum, rauszufinden, wie seriös ist der, wie seriös ist das Geschäftsmodell, das er betreibt. Das habe ich tatsächlich nur über Gespräche und über E-Mails, also tatsächlich nur remote, festgestellt. Ich habe den am Anfang gar nicht gesehen. Und wir haben dann angefangen, miteinander eben eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, da die Gespräche nicht sehr gut waren und ich dadurch auch ein sehr positives Gefühl einfach hatte. Man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja auch jetzt schon Mitte 50, habe auch eine gewisse Lebenserfahrung, auch im Umgang mit Menschen. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl.
Afrika lebt sehr von dem persönlichen Gespräch, von den Beziehungen. Es ist eben wirklich dieses, ne, nicht einfach dahin kommen und sagen, wir machen jetzt mal ein Geschäft, sondern erstmal warm anfangen, ne, um auf eine gewisse Betriebstemperatur zu kommen.
Ja, absolut. Und das muss man auch so sehen, wenn wir miteinander telefonieren, dann wird irgendetwas über, auch wenn ein ganz dringendes Problem oder Aufgabe da ist, wird erst einmal über Familie oder über das Wetter oder über das Essen oder über irgendwas gesprochen, um einfach mal eine positive, entspannte Atmosphäre herzustellen und dann gehen wir ins Detail. Also es ist ganz, ganz offensichtlich, dass es anders ist, wie wenn wir in Kerneuropa, in Deutschland, Österreich oder Schweiz, da sind wir relativ schnell beim Punkt und arbeiten einfach die Fakten ab.
Jetzt exportiert ihr ja dann auch nach Afrika. Ja, also ihr habt ja dann da, wenn ihr euren Kunden da habt, wie sind da die Bedingungen? Also einfach mal nach Afrika was zu verschicken, ist ja doch ein bisschen schwierig.
Auch da haben wir dann relativ schnell festgestellt, gerade jetzt in dem speziellen Fall Nigeria, dass wir noch Zertifikate für unsere Produkte brauchen, die wir sonst in Europa nicht brauchen, um zu zeigen, dass wir auch ein qualitativ hochwertiges Produkt haben. Das ist jetzt von Nigeria, ist es einfach so eine Sicherheitsbarriere, damit sie feststellen oder sicherstellen, dass eben qualitativ hochwertige Ware ins Land kommt.
Würdest du sagen, es macht schon auch für Kleinunternehmer, also ich meine, ihr seid ein mittelständisches Unternehmen, schon Sinn, sich nach Afrika zu wagen? Es war ja heute auch ein Panel da und da ist es quasi ein Risiko, hier zu sein oder ist es ein Risiko, eben ausgerechnet hier nicht zu sein?
Wenn wir uns auf die Märkte, auf Kerneuropa beschränken, da ist der Markt ja irgendwo gedeckelt. Ja, wir werden da keine großartigen Umsatzsprünge vornehmen, sondern es wird sich immer im gleichen Wasser bewegen. Wenn wir eben zusätzliche Märkte bearbeiten möchten, dann ist es sicherlich eine Möglichkeit, eben nach Afrika zu gehen. Wir hatten es heute Morgen schon, die sitzen nicht alle nur in Lehmhütten rum, sondern da gibt es große Städte, wir haben gar keine Vorstellung davon und da wird auch unheimlich viel gebaut. Das Thema ist, dass wir einfach in dem jeweiligen Land den richtigen Partner finden, der die Kontakte hat, der auch die Kunden hat. So, unser Risiko ist dahingehend natürlich auch dann gering oder minimieren es dadurch, dass wir eben mit lokalen Partnern vor Ort zusammenarbeiten. Und das ist wiederum auch meines Erachtens eine gute Chance auch für kleinere Unternehmen, die irgendwo in irgendeiner Branche so ein kleiner Hidden Champion sind, auch da nach Afrika zu gehen?
Ich hoffe jetzt nicht, weil jetzt wird da die Hecke geschnitten. Also ich sage das nur an die, die das schneiden muss. Also hier sind alle möglichen Hintergrundgeräusche inzwischen. Hecke wird geschnitten, es zwitschern Vögel, es rauscht das Wasser. Sorry an dieser Stelle schon mal.
Also insgesamt wirklich tolle Tage. Ich habe viele, viele Menschen kennengelernt. Dankbare Menschen, offene Menschen. Ich bin ja in der Tat richtig beseelt davon und kann es auch nur jedem empfehlen. Also wenn ihr mal nach Marokko wollt, auf jeden Fall Marrakesch.
Auf jeden Fall Marrakesch. Und da sagen viele auch, Marrakesch ist so laut und so chaotisch. Ich fand das großartig. Es hat trotzdem alles funktioniert. Also da sind ja auch diese Souks, diese Märkte, die sehr eng sind, wo viele Menschen durchlaufen und trotzdem rasen da ständig Mopeds an dir vorbei. Aber es gab keinen Unfall, zumindest nicht bei uns, weil alle aufeinander irgendwie geachtet haben. Also wirklich, ja, ich wollte nicht mehr weg.
Ja, es war tatsächlich fast gleichnishaft, diese Souks, ne? Also viele auf engstem Raum, die irgendwie miteinander auskommen müssen. Aber es hat eben immer gepasst. Und selbst wenn es mal ein bisschen ruckeliger wurde, man hat immer ein nettes Lächeln miteinander gehabt. Mhm. Ich habe wirklich keinen Ausraster gesehen. Und was mich auch gewundert hat, der Bürgermeister von Marrakesch ist eine Frau. So wie ich auch generell da Frauen gesehen habe, die sowohl komplett verschleiert als auch, sag ich mal, westlich orientiert nackig waren. Ja. Und alles war dazwischen möglich. Also eine absolute Freiheit, die man auch wieder vom Klischee her eigentlich so mit Marokko nicht in Verbindung bringt.
Ich habe auch vorher ja ganz viel gegoogelt und so, ne, wie soll man sich da verhalten, weil ich ja respektvoll rüberkommen möchte, und habe dann immer gelesen, boah, bedeckt euch bloß, sonst werdet ihr ja, also ne, die Marokkaner, die fangen dann an, euch zu belästigen. Ich habe nichts in dergleichen festgestellt. Also ich habe mich respektvoll angezogen und so weiter, aber da waren wirklich viele Touristinnen, die dann mit Shorts und bauchfrei da rumgelaufen sind, aber auch die wurden alle wirklich nett behandelt. Also keine anderen Vorkommnisse habe ich beobachtet, und ganz im Gegenteil, da habe ich mir gedacht, boah, da kriegt man in Deutschland schneller einen blöden Spruch gedrückt als da.
Genau, deshalb sollte jemand jetzt irgendwie Bock haben, in Afrika investieren zu wollen oder generell sich mit dem Thema näher beschäftigen zu wollen. Ich kann Mirabel Mayak sehr empfehlen. Ja. Sie ist ja die Gründerin des Africa Investment Days und sie hat eigentlich überall hin Kontakte und kann da sicherlich auch gut vermitteln.
Ja, und falls irgendein Unternehmen in Afrika tätig ist, ne, speziell jetzt in Nordwestafrika, und uns unbedingt anstellen möchte als Agentur, sehr, sehr gerne.
Ja, ja. Öfter mal Dienstreisen nach Marrakesch, das wär's.
Programmankündigung.
Auf dem diesjährigen Republika in Berlin war Steffen Mau und der hat dort die Ergebnisse seines Buches vorgestellt. Jetzt kann man sagen, Buchvorstellungen sind jetzt nicht so spannend, aber dieses Buch hat es tatsächlich in sich. Es hat nämlich quasi dafür gesorgt, dass er und seine Mitschreibenden letztendlich sogar zum Bundespräsidenten eingeladen wurden und ganz viele Politiker haben sich dafür interessiert, weil es darum ging zu schauen, wie sieht es eigentlich mit dem Populismus im Land aus, beziehungsweise wo stehen wir eigentlich? Sind wir so gespalten, wie es manchmal scheint? Oder haben wir noch irgendwie so einen Grundkern? Und dieses Buch, was wirklich für Furore gesorgt hat, es ist eigentlich ein wissenschaftliches Buch, aber es hat ja inzwischen sogar die Spiegel-Bestsellerliste erklommen, wurde auch zigmal neu aufgelegt, weil es wirklich aus den Händen gerissen wurde. Es heißt Triggerpunkte. Triggerpunkte sind ja sonst eher bekannt so aus der Anatomie oder aus irgendwelchen Massagen. Man drückt irgendwo drauf und plötzlich hat man einen Schmerz oder einen Druck, wie auch immer. Ansonsten ist dann ja da nichts. Und genau das beschreibt eigentlich diese Situation, wie wir sie in Deutschland erleben. Wir haben als Gesellschaft gewisse Triggerpunkte und da reagieren wir dann auch sofort, haben also dieses Schmerzgefühl. Und an anderen Stellen sind wir doch ziemlich homogen. Und das ist quasi das Ergebnis dieses Buches, was wir in der nächsten Sonderfolge vorstellen wollen. Auch eingedenk der Tatsache, dass man darüber natürlich auch wunderbar auf das Thema Populismus kommt. Also die nächste Sonderfolge wird den Schwerpunkt Populismus haben. Und ich freue mich jetzt schon, weil das ist wirklich gehaltvoll und danach könnt ihr wirklich auch diesem Thema nochmal vielleicht mit einer gewissen Distanz auch begegnen, weil ihr merkt, da will euch einfach jemand triggern.
Habe ich doch tatsächlich Privatnachrichten bekommen, weil, also auf Instagram, weil wir das letzte Mal erzählt haben, dass wir nichts verdienen mit unserem Podcast. Das sollte gar nicht wie so eine Art, sollte gar nicht mitleidserregend rüberkommen, dass wir nichts hiermit verdienen, weil das ist ja auch irgendwo bewusst gewesen, weil wir auch, also wir haben schon so eine Partnerschaft mal angeboten bekommen, aber wir wollen eben ja auch seriös bleiben und weiterhin auch so wirken und ja, je nachdem, was da für Werbung eingespielt wird, weiß ich auch nicht. Aber da hat mir tatsächlich jemand dann geschrieben, ach, das macht doch euch in euren Zuhörern auch nichts, wenn ihr da am Anfang oder am Ende mal eine Werbung einblendet, und das fand ich irgendwie auch trotzdem ganz nett, dass man uns da so unterstützen möchte.
Ja, ich glaube, den Leuten ist teilweise gar nicht klar, dass sowas A, sehr viel Arbeit ist und B, ja, eben tatsächlich pro bono ist. Also wir haben tatsächlich keinen Gewinn hiermit. Ne?
Also, nee, ja. Null. Also uns geht's gut, ne? Jetzt nicht, dass die Leute sich wieder sorgen.
Cool, ich kann sagen, nee, genau, keine Almosen. Also das ist alles gut. Aber na gut, aber vielleicht ist man mittlerweile zu sehr gewöhnt, dass alles irgendwie mit einer Werbung ausgestattet ist und so weiter. Ich wüsste auch gar nicht, für was wir werben sollen. Also es muss ja auch ein bisschen zu uns passen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir irgendwelche, was weiß ich, Schmucksachen oder sowas bewerben oder irgendeinen anderen
Kniff. Schmuck im Podcast finde ich aber auch spannend zum Hören.
Ja, genau. Raschel, raschel, hier eine Kette.
Also genau, also sowas fände ich allein schon spannend von der Machart, vielleicht doch mal. Nee, aber also unsere Agentur läuft ja wirklich wie Bombe, also ganz hervorragend, deswegen müssen wir uns da jetzt nicht Sorgen machen. Aber also ich wäre bereit, Werbung zu machen für irgendwas, wo ich sagen würde, boah, da kann ich richtig hinterstehen. Und das sind dann meistens aber die Sachen, wo man gar kein Geld für bekommt, weil die selbst keine Kohle haben, ne? Das ist
genau, ja.
Tja.
Tja, in diesem Sinne, bitte keine Depressionen schieben, auch wenn es schwerfällt nach diesem Podcast. Und wir hören uns nächste Woche.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.